Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Die teuerste Wiese der Welt. Der Abriss des Palastes der Republik verändert das Zentrum Berlins. Den 30. Jahrestag seiner Einweihung wird der Palast der Republik gerade noch erleben. Aber nächstes Jahr um diese Zeit soll er das Zentrum Berlins nicht mehr beherrschen. Schon jetzt ist hinter dem Bauzaun nur noch ein blankes Gerippe zu sehen. Eine Ruine, die so gar nicht zu den restaurierten oder wieder aufgebauten Gebäuden der Umgebung passen will. Am 23. April 1976 eröffnete Erich Honecker den Palast der Republik, der Restaurants, Bars, Diskotheken und viel Raum für Kultur enthielt, aber auch den Sitzungssaal der Volkskammer. Nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude geschlossen und erst einmal von Asbest befreit. Zuletzt hatten junge Künstler den Palast als Präsentations- und Aufführungsfläche genutzt. Sie setzen sich nach wie vor für die Erhaltung des Gebäudes ein, aber mit wenig Aussicht auf Erfolg. Inzwischen hat nämlich der Rückbau begonnen. An der Stelle des Palastes soll einmal das Humboldt-Forum mit der Fassade des alten Stadtschlosses stehen. Ist das nur Geldverschwendung oder ein neues Glanzlicht der Stadtplanung? Diesen und anderen Fragen geht Thilo Schmidt in der folgenden Sendung nach.
Die teuerste Wiese der Welt erstmal.
Wenn es nach dem Senat und seiner Ideenlosigkeit geht, dann entsteht da ja. Dann entsteht da die größte und teuerste Wiese der Welt.
Der junge Mann soll den Palast der Republik in die Luft sprengen.
Die Actionhelden aus der Sat.1-Serie Helikops lösten das Problem mit dem Palast der Republik schnell und unbürokratisch aus der Luft per Knopfdruck. In Millisekunden verwandeln die Serienhelden den Palast in Schutt und Asche, ein gigantisches Flammeninferno mitten in Berlin. In Wirklichkeit dauert der Abriss über ein Jahr. Ingenieur Hartmut Kalea hat ihn für den Berliner Senat geplant. 20.000 Tonnen Stahl, 56.000 Tonnen Beton und 500 Tonnen Glas werden behutsam demontiert. Damit Platz ist für eines der umstrittensten Gebäude Deutschlands, den Bau des Humboldt-Forums in Gestalt des alten Stadtschlosses durch eine öffentlich-private Partnerschaft, eine Museumslandschaft mit Nobelhotel. Aber erst einmal muss das Alte verschwinden, Stück für Stück.
Wir haben ja die kompletten alten Unterlagen vom Palast der Republik übernommen, sodass wir auf der Grundlage der damaligen Planung, also unsere Planung, anstellen konnten. Das haben wir also alles im Büro und wir haben natürlich die Bezeichnung von damals übernommen.
Das heißt, Sie haben einfach das Drehbuch genommen und es von hinten gelesen?
So ungefähr kann man es auch kurz bezeichnen. Das Drehbuch ist die Montageanweisung und wir drehen die Montageanweisung um, indem wir also die Dachplatte diesmal nicht zuletzt montieren und das Gebäude schließen, sondern diesmal wird die Dachplatte als erstes herausgenommen und das ist halt der Beginn der Rückbauarbeiten. Die Demontage der Dachplatten, dann die einzelnen Deckenplatten, dann die Unterstützungskonstruktion, dann die großen Träger und dann eben die entsprechenden Kerne, also eine Umkehrung dessen, so wie es vor 30 Jahren damals errichtet worden ist.
Wir begrüßen Sie herzlich im Haus des Volkes am Marx-Engels-Platz.
Dieser Palast soll ein Haus des Volkes werden, die Stätte der höchsten Volksvertretung unseres Arbeiter- und Bauernstaates, unsere sozialistische Kultur wird hier ebenso eine Heimstatt finden wie Frohsinn und Geselligkeit der werktätigen Menschen.
Das Humboldt-Forum zu errichten heißt, auf dem Platz, auf dem Schlossplatz, ein Gebäude zu errichten, das von außen die Fassade hat, wie das ehemalige Schloss, und die Kubatur, also die Form des Schlosses. Und das ist ein ganz groß, allgemein gefasster Beschluss. Da haben praktisch alle zugestimmt, das zu machen. Und um dieses Gebäude zu errichten, ist es notwendig, vorher den Palast abzureißen.
Es war damals eine Entscheidung der SED-Führung. Das Schloss war ohne Zweifel sehr zerstört, aber es war nicht total zerstört. Damals war es eine durchaus auch ideologische Entscheidung. Das Schloss galt den Kommunisten als ein Symbol des Preußentums, des preußischen Militarismus, als sei Hitler ein Nachfolger der preußischen Könige gewesen. Welch Irrtum, eine ideologische Absage und insofern auch eine kulturelle Schandtat.
Wir haben ja das Schloss abgerissen und hatten auch 20 Jahre Brache. Hat ja die DDR schon meisterhaft geschafft. Das machen wir jetzt wieder. Also wir haben die Tradition von Walter Ulbricht konsequent fortgesetzt, indem wir den Palast jetzt abreißen. Das ist auch ein Affront gegen die Kultur, dass also Deutschland doch eine Spitzenrolle spielt in der Kulturlosigkeit. Meiner Meinung nach darf man sowas nicht abreißen. Das müsste unter Denkmalschutz stehen.
Sagt Manfred Prasser, einer der Architekten des Palastes. Aber auch junge Architekten von heute sehen den Abriss kritisch.
Welche architektonischen Qualitäten hat denn der Palast?
Er ist zunächst ein authentisches Dokument.
Genau, das ist auch seine Qualität. Der Palast der Republik hat als zeitgeschichtliches Dokument einfach eine Relevanz.
Schäbig steht er da, abgewrackt, Graffiti besprüht, die bronzenen Scheiben, die ihn ausmachten, verwittert. Der Palast der Republik, vor 30 Jahren als prestigeträchtiges Kulturhaus der DDR eröffnet. Ein Koloss mit riesigem Saal, dutzenden Restaurants, Bars und Clubs. Und dem Saal der Volkskammer, geschlossen 1990 wegen Asbestbelastung, anschließend von DDR-Interieur und Asbest befreit. 2004 wurde der Rohbau für eine Zwischennutzung freigegeben. Kreative Künstler belagerten die atemberaubende Palastkulisse und viele junge, nicht ideologisch fixierte Menschen fingen an, den Palast zu lieben, während der Abrisstermin immer näher kam. Sie gründeten das Bündnis für den Palast. Nina Brodowski und Tom Raulin sind zwei der aktivsten Palastretter.
Ich bin im Osten Deutschlands geboren, bin aber jetzt kein Ostalgiker oder Nostalgiker, was den Palast betrifft. Aber wenn man da drin einmal gestanden hat und diesen entkernten Rohbau jetzt sieht oder gesehen hat, wie er jetzt quasi abgetragen wird, dann ist es einfach ein gigantisches und überwältigendes Gefühl, in diesen riesen leeren Hallen zu stehen und einen Raum zu haben, der einfach frei ist, und genutzt werden kann.
Ich fand den Palast mit dieses Ensemble unter den Linden, den Dom, Fernsehturm, Palast, immer das spannendste Gebäudeensemble in Berlin. Also das hat mich auch tatsächlich auch als das Palastgebäude dann ästhetisch angesprochen. Ich fand es weder hässlich, noch fand ich das irgendwie abgefragt. Ich fand es spannend, ich fand es eigentlich auch stylisch, also ästhetisch irgendwie. Und ich fand dann aber die Art und Weise des Umgangs damit unter aller Sau. Das hat mich dann auch, wenn ich nichts mit der DDR zu tun hatte und wie gesagt auch nicht irgendwie noch das Schloss kenne, hat es mich geärgert, dass man nicht einigermaßen unemotional über die Wiedervereinigung sprechen konnte.
War das nicht eine herrliche Zeit? Jeder war zum Aufruhr bereit. Plötzlich war es allen klar, wo da was zu hören war, wo da was zu wenden war.
Mit schwerem Gerät rücken Arbeiter 3 Jahre lang dem Spritzasbest zu Leibe. Der ursprüngliche Palast ist längst unwiederbringlich verloren. Kritiker sahen in der Asbestsanierung den ersten Schritt, das Symbol der DDR aus dem Stadtbild zu verbannen. Zugleich wird lautstark gefordert, an seiner Stelle ein Symbol der Monarchie zu errichten, das Stadtschloss, das einst an gleicher Stelle stand. Für Architekt Manfred Prasser war das Asbestproblem nur ein Vorwand.
Ja, mit dem Asbest, das war ein schöner Aufhänger, dass das Ding niedergemacht wurde. Die Gutachten waren auch so. Ist ja bloß nicht veröffentlicht worden. Ist also gar kein Thema. Da müssen sie so viele Häuser abreißen in der Welt, die alle Asbest haben. Das wird ja auch nicht gemacht. In der Schärfe des Beschlusses war es ideologisch.
Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen.
Kräne, Bagger, Baucontainer, hinter der Fassade rumort es. Der Abriss des Palastes ist an seinem 30. Geburtstag voll im Gang. Bernd Wolfgang kommt ständig auf den Schlossplatz und macht Fotos von der Ruine. Er war der allererste und der allerletzte Hausmeister.
Der Titel Palast der Republik war vielleicht etwas verkehrt gewünscht. Man hätte das Haus gleich anders deklarieren sollen. Und zwar, es ist ja so, man muss ja das mal sehen, viele sagen, es war ein politisches Haus. Es ist aber kein politisches Haus gewesen. Wir hatten 264 Veranstaltungen kultureller Art im Jahr, gegenüber zwischen 8 und 12 politische Veranstaltungen. Und was wiegt? Das wiegt doch das Kulturelle auf. Und deshalb sage ich, es war ein kulturelles Haus für jeden Bürger zugänglich.
Herzlich willkommen im Kessel Buntes.
Einmal im Kessel sein, einmal, da muss man rein.
ganz Besondere an dem Saal ist, dass es den Saal technologisch, szenisch, funktionell in der Welt nicht nochmal gibt. Den gibt es gar nicht. Den gab es noch nie. Da kann ich dann das machen. Da kann ich die Schwenkbarkette hochnehmen. Ne? Das ist dann noch eine andere Variante. Da habe ich dann auch Bilder hier.
Manfred Prasser hat den großen Saal entworfen. Ein Saal mit 5000 Plätzen für Theater, Musik und Tanz. Und alle 5 Jahre einen Parteitag.
Normalerweise ist ja der Zuschauerraum und dann ist der eiserne Vorhang und dann ist die Bühne. Und mein Saal ist da so gebaut, dass also dass das Publikum rundherum sitzt und in der Mitte ist die Bühne. Das ist natürlich szenisch ungeheuer, ne? Also es gibt's noch nicht. Du kannst also dort verrückt spielen. Das heißt also, der Saal ist eine Arena, die, hier sieht man es am besten, so hufeisenförmig angeordnet ist. Innerhalb dieses 48 Meter Rings ist alles beweglich. Die Decke, der Fußboden, die Wände, alles beweglich, alles.
I bring you greetings.
Ich bringe euch Grüße.
From millions of people.
Von Millionen von Menschen.
That make up the other America.
Die das andere Amerika ausmachen.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me.
Gelegentlich kam Besuch aus dem Westen, vielfach unpolitische Stars aus dem Schlagergeschäft. Zu einer Friedensveranstaltung 1983 kam aber auch Harry Belafonte. Auf der gleichen Veranstaltung sang Udo Lindenberg, sein einziger DDR-Auftritt vor 1989.
Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da?
Wir sind momentan unter der großen Bühne und Sie sehen also hier mit diesen Stützen schon die gesamte Bühnenkonstruktion, die sich hier befindet. Die Bühnenkonstruktion war einmalig für die damalige Zeit, die eingebaut wurde. Diese Zwischenbauteile werden herausgenommen. Als eines der ersten Schritte wird die Bühne ausgebaut werden. Die Stahlkonstruktion der Bühne, die hat keine Bedeutung statisch für das Haus, deswegen kann sie unkompliziert zuerst ausgebaut werden.
Wirst du dem Palast eine Träne nachweinen, wenn er weg ist?
Nee, weil das, guck mal, alles hat so seine Zeit. Der Palast Republik, damals auch das Onkel Pö in Hamburg, alles hat so seine Zeit, das SU36 Kreuzberg, alles hat so seine Zeit und dann geht es wieder weiter. Die Formen, also die Gemäuer verändern sich, die Inhalte bleiben ja ähnlich und dafür stehen wir nach wie vor. Für die Freundschaft, für die Öffnung, weißt du, für gegen die Knarren, einfach das Dialog der Religionen, der Kulturen und so, ne?
Lindenberg, Belafonte, Fidel Castro, Costa Cordalis, Sigmund Jähn. Hausmeister Bernd Wolfgang hat sie alle aus der Nähe gesehen, manchem die Hand geschüttelt. Hat die wechselvolle Geschichte des Palastes von Anfang bis Ende verfolgt.
Und meine letzte Amtshandlung war sozusagen, mit den Firmen, die die Sanierung durchgeführt haben, durch dieses Haus zu gehen und laut ihren Plänen für die Ausschreibung, wo sie mir sagten, meinetwegen da oder da, wollen wir gucken, sie dorthin zu führen, damit sie dann bei der Ausschreibung zu der Sanierung mit teilnehmen können. Und das habe ich ihnen gezeigt und das war meine letzte Amtshandlung.
Das heißt, zu zeigen, wie man sich bewirbt dafür, dieses Haus abzureißen?
So ungefähr.
Der Bundestag beschließt 2002 und 2003 den Abriss des Palastes und die Errichtung des Humboldt-Forums in der Kubatur des Stadtschlosses und mit 3 historischen Fassadennachbildungen. An seinem originalen Standort, dort, wo noch der Palast steht. Im Januar 2006 beantragen Grüne und Linkspartei, das Gebäude doch noch zu erhalten. Auftrieb für die Abrissgegner. Sie produzieren eine DVD mit Kurzfilmen, verschicken sie an alle Abgeordneten.
Mein Name ist Daniel Brühl und für mich ist der Palast ein Teil von Berlin und deshalb muss er unbedingt erhalten bleiben.
Du darfst jeden Fehler machen, du darfst ihn nur nicht wiederholen. Den Palast abreißen wäre wieder die Wiederholung des Fehlers, das Schloss abgerissen zu haben. Insofern, so dumm sollten wir nicht sein.
Hallo, ich bin die Mieze von Mia und ich bin großer Palast-Fan, weil ich die Idee schön finde, dass sich so viele unterschiedliche Menschen an diesem bedeutungsschwangeren Ort treffen und finde es schade, Kunst und Kultur gegen ein Luxushotel einzutauschen.
Und ich bin zum ersten Mal, und das hatte ich ja auch, das hat man ja auch als Deutscher nicht so wirklich, aber zum ersten Mal Lokalpatriot. Also ich verteidige diese Stadt gegen alle Kritiken, die es da so gibt, auch im Ausland. Da halte ich immer die Fahne hoch.
Das war das Tolle am Palast, einen Freiraum haben, der noch zu füllen ist, der noch keine Funktion hat. Das ist irgendwie immer alles bestimmt. Der öffentliche Raum, der darf nur so und so genutzt werden. Es gibt eine totale Kontrolle von öffentlichem Raum, von kulturellen Institutionen oder halt irgendwie eine ziemliche Starrheit, sagen wir mal so. Und der Palast mit diesem wahnsinnigen Nutzungspotenzial gab ja nun irgendwie die Möglichkeit, sagen wir mal, probiert sich aus. Und im Prozess des Ausprobierens gibt es die Möglichkeit, irgendwann ein Ziel, einen Zweck zu formulieren, was dann vielleicht auch wirklich relevant für diese Gesellschaft in der Mitte mit Fragestellungen, die sich etabliert hat.
Das Palastbündnis bringt über 300, zum Teil prominente Unterstützer hinter sich. Auch die Architekten greifen massiv in die Diskussion ein. So hat der Berliner Architekt Klaus Anderhalten ein Konzept für eine Umgestaltung des Palastes entworfen.
Wir haben im letzten Sommer die Idee geboren, was macht man damit? Ich habe natürlich auch die ganzen Events da beobachtet oder besucht, die gelaufen sind als Zwischennutzung. Und es ist ein faszinierendes Gebäude, was man, sehe ich auch heute noch so, einfach nicht abreißen darf. Es ist vielleicht Ikone der 70er Jahre, ist zu viel gesagt, aber letzten Endes ein Kind der Zeit, genau wie auch vergleichbar die Nationalgalerie nutzbar sein könnte. Und wenn man einmal das Gebäude getreten hat und dieses Szenario der Stahlbetondecken, der Stahlkonstruktion gesehen hat, das ist einfach ein Archaik, den man einfach unmittelbar weiter nutzen kann und weiter bespielen muss, mit relativ einfachen Mitteln herrichten kann. Und das war eben für uns als Architekten wahnsinnig reizvoll, sich damit auseinanderzusetzen, um mal zu untersuchen, was kann man mit ganz pragmatischen, einfachen Mitteln machen, um das Gebäude eben für die Zukunft, eben für zukünftige Nutzungen weiter zu sichern, zu erhalten.
Ein Palast zum Durchschauen mit freiliegenden Stahlträgern. Ein offenes Gebäude mit Laborcharakter, experimentell, aber mit ähnlichen Nutzungsmöglichkeiten, die das neue, alte Schloss auch irgendwann einmal bieten soll.
Wir sehen erst zunächst einen transparenten Palast. Da scheiden sich natürlich schon wieder die Geister, ob man diese braunen Sonnenschutzgläser, die ja den Palast letzten Endes als Palast einfach auszeichnen oder Signet dafür stehen, ob man die erhalten sollte oder nicht. Was wir versucht haben, war einfach eine transparente Neuverglasung, die einfach dann auch das Innere nach außen präsentiert, die Schneise zum Alexanderplatz, zum Alex hier klar macht. Von daher ist das neue Gesicht, das alte Gesicht halt nur etwas transparenter.
Anderhalten und das Palastbündnis haben es vorgerechnet. Den Palast umzugestalten kostet 60 Millionen Euro. Ihn abzureißen kostet ebenfalls 60 Millionen Euro. Das Schloss dann zu bauen noch einmal bis zu 1,2 Milliarden. Das alles hat den Bund und den Berliner Senat nicht weiter interessiert. Manuela Damianakis von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.
Diese Ideen sind letztendlich alle nicht wirklich realisierbar gewesen. Die sind mit viel Vehemenz Ende vergangenen Jahres nochmal in die Diskussion gebracht worden, aber nicht mit sehr viel Sachverstand. Und deshalb gab es keine Veranlassung, an diesem Abriss wirklich zu zweifeln. Es gibt nun mal einen Beschluss des Deutschen Bundestages. Das ist das höchste Gremium, das entscheiden kann in Deutschland. Wir sind als Land Berlin in diesem Fall wirklich der Dienstleister des Bundes, haben natürlich auch ein eigenes Interesse, einen schönen Ort in der Mitte zu haben, das selbstverständlich. Aber wir agieren da gemeinsam mit dem Bund, auf Auftrag des Bundes, und der Deutsche Bundestag hat das nun einmal so entschieden.
Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen, Bäume pflanzen, Bäume abhauen, Leben und Sterben und Streit.
Ich sehe in diesem Palast der Republik nicht mehr das Gebäude, was zu DDR-Zeiten da war, was aber offensichtlich die Politiker da drinnen sehen. Also vor allem auch allen voran viele DDR-Bürgerrechtler, für die das offensichtlich dann wirklich so ein Feindbild aus alten Tagen ist. Also kann ich vielleicht auch in gewisser Weise nachvollziehen.
Es ist halt ein fehlendes Vertrauen in Dynamik und Transformation. Ja. Also zu sagen, man hätte das Gebäude nutzen können, transformieren können, umdeuten können, um zu sagen, es ist jetzt nicht mehr Zeichen der DDR, sondern einer gewaltfreien Transformation in eine Demokratie. Das hätte das Gebäude gehabt als Potenzial.
Und es begab sich im 25. Jahr der Deutschen Demokratischen Republik. Da ließen die Herrschenden sich vom Volk ein gewaltiges Haus bauen, mitten in Berlin auf dem Marx-Engels-Platz. Da tauften die Kumpels das Werk ihrer Hände Palazzo di Prozzo. Palazzo di Prozzo! Und lachten untereinander und bauten weiter.
Es sind vor allem die Architekten, die sich heftig in die Schlossdebatte einmischen. Star-Architekt Rem Koolhaas nannte den Palastabriss ein Verbrechen. Der BDA, der Bund Deutscher Architekten, forderte ein Abrissmoratorium. Die Architektinnen Christine Ittmeier und Doris Gruber.
Ich glaube, das ist der eigentliche Hintergrund dieses fehlenden Geschichtsverständnisses in Berlin, dass Berlin sich gerne präsentieren möchte der Öffentlichkeit als eine schöne, perfekte Stadt. Eigentlich genau das, was die Touristen hier als allerletztes erwarten und auch vielleicht gar nicht unbedingt sehen möchten. Aber die Berliner selbst, die möchten das gerne so haben. Viele aus einer bestimmten Generation vor allem, die, und das muss man auch respektieren, die unter der Teilung sehr gelitten haben, sowohl in Ost wie auch West, die möchten gerne, dass das eigentlich verleugnet wird, diese Zeit, und dass es wieder so aussieht, als wäre das alles nie geschehen. Die jüngere Generation hat mit Sicherheit eine andere Haltung dazu, und das sind eigentlich die Themen, um die es mal ganz grundsätzlich, glaube ich, in dieser Diskussion geht, unabhängig von den
fachlich-inhaltlichen Diskussionen.
Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen.
Es geht nicht um einen Wiederaufbau des Schlosses, das kann keiner erreichen, sondern es geht darum, so lautet der Beschluss, einen Neubau in der Kubatur des Schlosses mit den drei barocken Fassaden und dem wunderbaren Schlüterhof in der historischen Mitte Berlins, gewissermaßen an der empfindlichsten Stelle der Stadt auf der Spreeinsel, wollen wir etwas bauen, das sowohl modern ist, wie zugleich auch Geschichte erinnert. Da entsteht eine der großen Museumslandschaften der Welt. Die faszinierendste Idee heißt Dialog der Kulturen. Und das im Zentrum der Hauptstadt Deutschlands, das finde ich, ist eine große Perspektive.
Und dafür muss man sich von einem Gebäude, das vor vielen Jahren seine Bedeutung schon verloren hat, einfach trennen.
Wobei man sagen muss, dass der Palast vielleicht mehr als das Gebäude war oder auch ist, sondern eigentlich eine Fragestellung. Also der Palast als Fragestellung, wie geht man mit Ressourcen um, wie gestalten wir die Mitte, wie gehen wir mit Geschichte um und warum. Und die Fragestellung, die ist ja noch lange nicht ausgefochten. Also da geht es genau darum, welche Teile behält man wenigstens noch? Welche Fragestellung wollen wir in der Mitte weiter stellen? Welches Nutzungskonzept kommt dahin mit den Ansprüchen, die auf jeden Fall auch ein Palastgebäude gehabt hat? Daran ist das nächste Gebäude auf jeden Fall zu messen.
Und dazu kommt dann halt einfach auch noch diese unnachvollziehbare Gedanke eigentlich, dass es sich ein Staat erlauben kann, der kein Geld in den Kassen hat und der die Mehrwertsteuer erhöht, gleichzeitig im gleichen Atemzug sagt, nein, ein Gebäude, was rein architektonisch einen Neubau darstellt immer noch nach der Entkernung, war jetzt gerade mal 30 Jahre alt, mit einem Eigenwert von knapp 110 Millionen einfach mal so vernichten kann, dann weiteres Geld ausgibt, damit da eine Wiese entsteht, also eigentlich nichts, und dann 1,2 Milliarden Euro an Finanzierungskosten aufbringen will, um 700 Millionen Euro für ein Gebäude auszugeben.
Wir haben ja auch mal noch mitgebracht hier dieses Vienna-Memorandum der UNESCO. Und das ist jetzt leider auf Englisch. In dieser Resolution heißt es ganz ausdrücklich, ich versuche das jetzt mal zu übersetzen, dass alle Formen von pseudohistorischem Design vermieden werden sollen, weil sie eine Verweigerung konstituieren von beiden, nämlich der historischen und der zeitgenössischen Architektur. Und das ist einfach eine internationale Meinung, die sich Fachleute gebildet haben und die in Deutschland aber nicht wahrgenommen wird.
Die Diskussion wird auf dem Niveau so nicht geführt.
Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein.
Also wenn das Schloss 2020 fertig wäre, könnte es gut sein, dass es bis dahin allen verdammt peinlich ist.
Das Schloss soll auf dem alten Fundament des Palastes gebaut werden. Die Kellergeschosse werden mit 100.000 Kubikmetern Sand aufgefüllt. Aus statischen Gründen. Damit der Palastkeller auch auf jeden Fall im Boden bleibt und das Grundwasser ihn nicht nach oben drückt.
Die Wanne ist wie jede andere Badewanne eben nicht aus Emaille oder Metall, sondern aus Beton. Das ist eine Betonkonstruktion von 180 Meter Länge und 120 Meter Breite mit entsprechenden Stahlbetonwänden und einem Stahlbetonbodenplatte. Und dort ist draußen eine schwarze Abdichtung aufgebracht, die diese Wanne wasserdicht macht. Das heißt, sie befindet sich also wie eine Badewanne in einem See schwimmen würde, befindet sich der Palast der Republik in diesem Bodenbereich mit dem hohen Grundwasser. Die Wanne wird mit Sand verfüllt und verbleibt dann im Boden. Entsprechend wird hier eine Zwischenbegrünung angelegt.
Die teuerste Wiese der Welt.
Nach dem Senat und seiner Ideenlosigkeit geht, dann entsteht da ja. Dann entsteht da die größte und teuerste Wiese der Welt.
Und dann wird sich dort oben eine Zwischenbegrünung befinden. Der Vorteil dieser Verfahrensweise ist auch hier, dass man diesen Prozess des Sandeinspülens, wenn man die Wanne wieder benutzen möchte, auch völlig einfach umkehren kann. Das ist der Vorteil dieser Verfahrensweise, dass der Prozess reversibel ist.
Das heißt, man könnte den Palast, so wie man ihn aufbaut, genauso wieder rückbauen, genauso wieder aufbauen.
Das kann man alles umdrehen, genau.
Ist ja ein Ding.
Nie war der Palast hässlicher und nie hatte er so viele Freunde. Eine ganze Stadtgeneration schien sich in den letzten Zügen der Zwischennutzung neuen Freiraum zu erobern. Unten an der Palastruine steht ein Graffito geschrieben: Lieber Palast, keine Angst, die bauen dich wieder auf. Der Berliner Architekt und Abrissgegner Philipp Oswald.
Wir hatten so einen Architektenaufruf ja letzten Sommer gemacht, also sagen Abriss und dann, also sagen, wie ist mit dem Ort so umzugehen, und wir hatten also Palastentwürfe, Schlossentwürfe, Palastschlösser und auch ganz anderes. Und es gab einen Entwurf von der dänischen Künstlergruppe Superflex, die sagten, Palast abreißen, Schloss aufbauen, 30 Jahre später Schloss abreißen, Palast aufbauen und das sozusagen in einem zyklischen Reproduktion. Die Idee hat was Charmantes, aber sie hat natürlich das Problem, dass jedes dieser Bauwerke doch relativ teuer ist, aber in unserem schildbürgerhaften Dasein sozusagen ist es ja etwas, was sozusagen teilweise so praktiziert wird.
Denn bevor die Schildbürger den Palast entkernt haben, ließen sie schnell noch den Volkskammersaal ausbauen, um ihn später im neuen Stadtschloss wieder einzubauen. Ein Stück Republikpalast hinter den wilhelminischen Fassaden, Baujahr 2020.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Die teuerste Wiese der Welt. Der Abriss des Palastes der Republik verändert das Zentrum Berlins. Eine Sendung von Thilo Schmidt. Redaktion Susanne Gommert.